Lieber Andi, ich habe hier noch was auf meiner Liste stehen. Das ist vom letzten Vorspann. Aber wir hatten ja letzten Vorspann, diese großen Big News zu verkünden. Und deswegen ist das untergegangen. Aber deswegen möchte ich dich jetzt fragen und ich möchte, dass du wahrheitsgemäß antwortest. Wir können hier nicht eine neue Staffel anfangen und du fängst direkt mit einer Lüge an gegenüber den Hörerinnen und Hörern. Also, versprich mir, dass du die Wahrheit sagst. Es war ja tatsächlich so, dass wir uns in der Sommerpause getroffen haben. Und ich
Echt?
möchte jetzt mal von dir wissen, wo hattest du, und die Sommerpause war ja irgendwie 2,5 Monate oder so, 2 Monate, wo hattest du die schönste Zeit während dieser Sommerpause, abgesehen von der Zeit mit deiner Tochter? Und ich will nicht, dass du lügst. Ich will
Die
nicht, dass du lügst.
Schönheit in der Sommerpause, außer die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbracht habe.
Komm,
Ich
hau raus, hau raus, komm, ich will es wissen,
habe jetzt
komm.
die Wahl. Entweder verletze ich deine Gefühle oder ich lüge.
Ich will nicht, dass du lügst.
Die
Also
schönste
ich,
Zeit.
also ne, wir hatten schon eine schöne Zeit in Frankfurt. Komm, hör auf. Das kannst du nicht leugnen.
Tatsächlich, doch, muss ich sagen, es war schon, ich halte nicht so viel von Superlativen. Da gibt es schon so ein paar in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob dieser Sommer und die
Der
Zeit in
schönste deines
Frankfurt
Lebens war.
der schönste Sommer meines Lebens, definitiv nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, es hat mir sehr gut gefallen und wir haben das ja schon sehr oft gemacht. Bei gutem Wetter. Es gibt so Momente, ne, so Frankfurt am Main, an der EZB Richtung Innenstadt zu laufen, oder mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, wir sind mit dem Fahrrad
Genau,
reingefahren, ja.
wir sind mit dem Fahrrad in die Innenstadt gefahren, am Main entlang, an der EZB vorbei, am Mainufer. Das ist schon sehr schön. Das war schon dieser Samstagmorgen, wo wir dann ein bisschen, wie nennt man das, Daydrinking gemacht haben. Das war schon sehr schön. Ich würde sagen, das war definitiv eins der Highlights meines Sommers, war dieser Samstag mit dir in Frankfurt. Doch, tatsächlich. Jetzt, wo ich mich entsinne.
Ja, da
Danke.
abends waren wir doch Abendessen noch mit Richard und sowas, die da waren und saßen wir oben auf der Dachterrasse, haben den Sonnenuntergang gesehen und sowas. Das war doch auch
Ich bin
schön.
sehr froh, dass ich nicht der Einzige bin, der Tage irgendwie durcheinander kriegt, weil das war ein anderer Tag, der aber auch sehr schön war. Der war
Okay,
auch sehr
na
schön.
gut.
Na gut.
Sehr schön.
Wir, also an dem Samstag waren wir im schönen Großkrotzenburg am See auf einer Feier gemeinsam.
Auch dieser war sehr schön.
Und
Ja.
ich glaube, das ist
Und selbst der
wahnsinnig.
Sonntagmorgen hat mir gut gefallen, wo wir ganz gechillt irgendwie ja, an dem Kiosk eine Pizza gegessen haben.
Auch sehr schön. Und wir sollten das jetzt aber nicht, wir sollten und die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer nicht überschätzen.
Ich wollte es nur mal klarstellen, ne, das war mir wichtig, hat mir letztes Mal gepasst. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, die ja auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Andi, du darfst jetzt auch mal was sagen.
Der Vorteil daran, die Hörer erst nach seinem Hin und Her irgendwie zu begrüßen, ist, dass man den vorderen Teil wegschneiden kann. Liebe
Nichts
Hörerinnen
da.
und Hörer.
Mann, mir war das wichtig.
Auch ich begrüße euch recht herzlich. Tatsächlich, wenn ihr mal in Frankfurt am Main seid, wie heißt die Markthalle, wo wir mittags gut gegessen und gut getrunken haben? Jasmin?
Kleinmarkthalle.
Kleinmarkthalle, die ja irgendwann abgerissen werden soll, ne?
Nee, man hat sich jetzt gegen den Abriss entschieden. Man wird es wohl während des laufenden Betriebes renovieren. Wie das funktionieren soll, weiß keiner. Aber vielleicht hat ja irgendjemand einen Plan.
Das klingt
Würde mich aber wundern.
ein bisschen nach Stuttgart. Wie heißt das Ding in Stuttgart? Stuttgart 21?
21. Ja.
Naja, da sind wir
21
auch.
heißt es übrigens, weil es im Jahr 2021 fertig werden sollte. Ja.
Okay, danke für die Info. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich in Stuttgart war, war 2021 im Frühjahr an diesem Bahnhof und wirklich ganz, ganz furchtbar, der alte Bahnhof. Ich weiß nicht, wie der neue aussehen soll, aber der alte Bahnhof in Stuttgart ist wirklich, weiß nicht, ich glaube, so mit der Abstand furchtbarste, den es in Deutschland gibt. Mal gucken, was aus dem Ding 21 wird. Ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, Sven, sehr schön, dich zu sehen jetzt. Wir haben eine neue Folge. Wir haben viele interessante Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen und Hörern, von Freunden, Bekannten aus der Branche, außerhalb der Branche, die gefragt haben, warum wir aufhören, für ein paar mehr Details geben können. Vielleicht werden wir das im Lauf der sechsten Staffel noch ein bisschen thematisieren. Ich freue mich immer auf das, was kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben neue Ideen, beziehungsweise
Oh ja, das ist, glaube ich, eh das Wichtigste, was wir hier verkünden können, ne? Wir
ganz genau.
arbeiten gerade schon an den neuen Ideen.
Beziehungsweise ist es eigentlich eine Idee, glaube ich, mittlerweile, die sich daraus
Ja,
kristallisiert
so ein
hat.
bisschen.
Und es wird tatsächlich sehr, sehr anders werden, glaube ich, ja.
Ja, also ja, es ist ja im
Es
Moment nur ein
sprach was.
Arbeitspapier. Wir
Ja.
arbeiten ja dran und wir machen uns Gedanken. Aber wenn wir das so umsetzen, dann wird es anders werden. Es wird immer noch um zwei Männer gehen, die sich unterhalten. Männer, das klingt so alt. Aber ja, sonst wird sich ein bisschen was ändern.
Wir werden sehen. Na gut, Sven, gibt's sonst aus der Branche, ich beobachte das alles hier in Shanghai aus der Ferne mit großem, in Anführungsstrichen, Interesse, will sagen, eigentlich ist mein Interesse gar nicht so groß daran. Ich fühle mich sehr entfernt von den Wahlen zum DRV-Vorstand. Es gibt ein paar interessante Kandidaten. Ansonsten, weiß ich, mich lässt das ganz ehrlich gesagt ein bisschen kalt. Oder?
Ja, natürlich ist das immer wieder ein Thema. Das sind jetzt die Kandidaten, haben sich aus der Deckung gewagt und sind jetzt bekannt. Und jetzt schauen wir mal. Aber wir haben letztes Mal schon drüber geredet, obwohl wir da noch nicht alle Kandidaten wussten. Ich glaube aber, dass alle Hörerinnen und Hörer jetzt Kandidaten kennen und wir da jetzt nicht nochmal irgendwie drauf eingehen müssen.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass das bedeutendste touristische Thema in diesem Jahr ist. Ich behaupte nach wie vor, dass das, was jetzt mit Booking und TikTok im Sommer passiert ist, was, glaube ich, kein Arsch, meine Aussprache, kaum einer wahrgenommen hat in der Branche. Ich glaube, dass das wirklich ein monumentales Ereignis war, was die Branche kaum registriert hat. Ich glaube, das war so der Amazon-Moment, den wir im Buchhandel hatten, der sich da jetzt rauskristallisiert. Ich glaube, so richtig absehbar, was das bedeutet, Einbettung von Booking.com auf TikTok. Ich glaube, das ist wirklich so ein Aha-Moment. Aber wie gesagt, die Branche hat das, glaube ich, kaum registriert. Was auch ein bisschen bezeichnend, glaube ich, ist für die Branche. Ein paar Leute schon, aber insgesamt gerade Reisebüros, ich glaube, das also erstaunlicherweise kein Thema gewesen. Viel, viel wichtiger als wer am Ende des Tages in Berlin im Präsidentenbüro des DRV sitzt, glaube ich. Aber das ist meine wahrscheinlich sehr unpopuläre Meinung. Ne?
Ja, aber gejammert wird dann erst in einem Jahr, wenn es dann irgendwie...
Oder in fünf, wenn die Tsunami-Welle dann weg ist.
Ja, genau.
Aber na gut. Wir haben einen Gast, Sven. Thema Vietnam. Genau. Mal wieder Thema Vietnam. Mal wieder ein Gast. Und du fährst ja ein paar Tage nach Vietnam, ne?
Genau. Ich fliege nach Vietnam in eine Region, die ich noch nicht kenne. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Und natürlich werden wir wahrscheinlich im nächsten Vorspann auch ein bisschen darüber reden.
Sehr schön.
Und vielleicht auch ein oder zwei Bilder zeigen, oder? Weil ich glaube, das könnte echt sehr, sehr schön werden. Wenn der Taifun, es gibt gerade einen Taifun in der Gegend, der ungefähr auf Land trifft in Vietnam, während ich auch lande in Vietnam, wird bestimmt lustig. Aber wenn er mich lässt, dann gibt es ein paar schöne Fotos.
Ich hoffe, das ist alles irgendwie, alles, was sich da in Regen tut. Ich fliege nächste Woche Mittwoch nach Thailand für eine Woche, mache ein bisschen Urlaub und ich hoffe, dass das Wetter bis dahin noch ein bisschen besser wird. Regenzeit in Thailand geht langsam zu Ende, aber ich denke, da wo ich hinfahre, wird es noch ein bisschen nässer werden. Also wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du aus Vietnam erzählst und liebe Hörerinnen und Hörer, darum geht es auch heute. Viel Spaß beim Hören.
Viel Spaß.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Minh Anh Vu ist Gründer und Geschäftsführer der 2005 gegründeten DMC Terra Verde. Mit seinem multikulturellen Hintergrund, er wuchs nämlich in Deutschland auf und arbeitete in Österreich und Kanada, bevor er nach Vietnam zurückkehrte, verbindet er deutsche Position mit asiatischer Gastfreundschaft. Zu seinen Qualifikationen gehören ein Master in Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre der Philipps-Universität Marburg und ein Aufbaustudium in internationalem Projekt- und Eventmanagement der Wirtschaftsuniversität Wien. Unter Anhs Führung hat sich Terra Verde zu einer Boutique-DMC entwickelt, die sich auf nachhaltiges Reisen, Luxuserlebnisse und Maisveranstaltungen in Südostasien spezialisiert hat. Sein Engagement für Nachhaltigkeit ist im Namen und in der Praxis von Terra Verde verankert und er fördert Reisen abseits der ausgetretenen Pfade, die lokale Bevölkerung unterstützen. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer ist er außerdem seit 2017 Honorarkonsul, interessantes Wort, von Mexiko in Ho Chi Minh Stadt und engagiert sich sehr aktiv in der Tourismusentwicklung in Vietnam. Wir freuen uns heute, einen veritablen Supermann im Hin und Weg Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Minh Anh Vu. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Gleich vorweg, bitte, Fehler, korrigiere mich. Das ist Tradition bei uns im Podcast.
Ich hatte in der Vergangenheit, er recherchiert immer und dann sind immer irgendwelche Fehler drin. Ich hoffe, dass das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach der Sommerpause jetzt anders wäre.
Alles perfekt.
Okay, über den Honorarkonsul, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber das machen wir vielleicht ein bisschen später. Ja, herzlich willkommen im Podcast, schön dich zu sehen. Ganz kurz, bevor wir anfangen, du bist gerade in Vietnam, ne? Du bist bei dir zu Hause. Wir haben nämlich eben im Vorspann ein bisschen geredet, da waren Tiere im Hintergrund zu hören. Ne?
Ja, wir sind gerade in unserem Landhaus, wo ich auch ein Homeoffice eingerichtet habe. Und das ist natürlich viele Tiere umherum. Ich habe uns sicher auch ein paar Hühner und fühle mich sehr wohl unter Tiere und in der Natur.
Das, dann willkommen auch bei uns. Jetzt bist du von uns umrundet. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr zwischendurch mal Tiergeräusche hört, das könnte ein Huhn oder dann auch vielleicht ein Gecko sein. Ne? Also, genau. Bin gespannt.
Ja. Wir fangen mal mit einer ganz leichten Frage an. Wer oder was ist Terra Verde und wie kam es überhaupt zu der Gründung von Terra Verde? Weil, ne, du hast ja international studiert und wie kam es dann, dass du sagst, hey, ich will internationalem Publikum gerne wahrscheinlich mein Vietnam zeigen?
Wie es so ist im Leben, viele Entscheidungen sind aus Zufällen. Ich bin damals nach meiner Tätigkeit bei einer kleinen Unternehmensberatung in der Nähe von Wien zurück nach Kanada gegangen mit dem Wunsch, dort eines Tages als Diplomat zu arbeiten. Also Diplomatie, Auswärtiger Dienst war immer mein Kinderwunsch gewesen. Daher auch das eher generalistisch angelegte Studium der Politikwissenschaft und Volkswirtschaft. Und in Toronto habe ich einen Onkel, wie genannt, Tellerwäscher zum Millionär, Unternehmer par excellence, der sagte, ja, du hast ja studiert, bist ja schlau, lass uns mal nach Vietnam gehen und schauen, was wir für Produkte nach Kanada exportieren können. Und so sind wir Ende 2004 nach Vietnam für einen Monat. Und aus einem Monat ist dann ja 20 Jahre geworden. Bin einfach geblieben, habe die Agentur gegründet, weil ich gemerkt habe, das Land ist im Aufbruch und es gibt einen Markt für nachhaltiges, verantwortungsvolles auch individuelles Reisen.
Wie war das vor 20 Jahren? Ich bin ein bisschen zu jung, um zu wissen, wie es vor 20 Jahren in Vietnam war mit als Reiseveranstalter. Gab es schon sowas oder hast du einfach gesagt, sowas gibt's noch nicht und ich will das einfach machen?
Ich denke, vor 20 Jahren kann man sagen, war Tourismus noch in den Kinderschuhen. Mhm. Das Land hat sich 86 geöffnet und der Tourismus hat sich seit den 90er Jahren entwickelt. Und als ich nach Vietnam kam, schon ein gewisser Boom da. Vietnam wurde immer bekannter, jedoch ist der Markt dominiert von staatlichen Agenturen. Und selbst deutsche Spezialveranstalter, die ganz individuelle Erlebnis- und Begegnungsreisen angeboten haben, arbeiten damals mit staatlichen Agenturen. Und da habe ich die Chance gesehen, dass man als kleine Agentur eine Nische besetzen kann.
Aber es war Nische von Anfang an, ne?
Ja, von Anfang an haben wir uns als Nischenanbieter positioniert. Wir haben uns sehr spezialisiert auf mehrtägige Radreisen mit starkem Begegnungscharakter und wollten uns immer als Boutique-DMC positionieren, weil ich immer gedacht habe, ja, small is beautiful, beziehungsweise klein ist fein. Wenn man klein und Inhaber geführt das betreibt, dann hat man auch sein gewissen Marktsegment besetzt.
Ihr seid spezialisiert auf den deutschen Markt und noch andere Märkte, oder?
Sprachbedingt sind wir sehr stark auf den deutschen Markt spezialisiert. Aber wir betreuen unter anderem auch amerikanische Kunden. Mhm. Im Großen und Ganzen auf so europäisch-amerikanische Klientel.
Ihr seid aber auch PCO, also ein Professional Conference Organizer für Kunden. Gibt es da irgendwelche Symbiosen? Also das eine ist ja eigentlich Leisure und klassische Rundreise, die ihr ja jetzt auch anbietet. Ne? Du hattest gesagt, ihr habt mit Radreisen angefangen, aber ihr im Moment macht ihr ja wirklich alles, was ich so gesehen habe in eurem Portfolio. Wie kam es dann auch im Maissektor dann zu arbeiten?
Es kommt erst vorher daher, weil ich damals in Wien Eventmanagement studiert habe und aus Leidenschaft so den ersten vietnamischen Ball damals in Wien in 2003 mal selber kuratiert habe. Mhm. Da gibt es daraus, weil es in Wien eine sehr lebhafte Ballsaison gibt. Und als ich nach Vietnam kam und habe ich mir in den Kopf gesetzt, den ersten German Ball zu organisieren. Dann bin ich dann auch extra nach Shanghai gegangen, damals 2000, den Ball dort anzuschauen, der sich schon sehr etabliert hat. Und 2013 haben wir dann den ersten German Ball Saigon ausgerichtet als soziales Highlight. Und da sind einige deutsche Firmenchefs, die eingeladen und teilgenommen haben und die sagten, oh, Terra Verde kann ja auch Events organisieren. Daraufhin 2014 haben dann wir ein größeres Incentive-Projekt von Bosch bekommen. Das war quasi der Auftakt zu unserem Maisgeschäft. Und da ist für uns auf jeden Fall eine Symbiose. Wir betreuen primär Individualgäste, um ein gutes Standing bei den Luxushotels, bei den Hotelpartnern allgemein zu haben. Es ist gut, zu Gruppen auch zu haben. Und da haben wir also Unternehmerreisen als auch Incentive-Gruppen. Dadurch haben wir ein besseres Standing bei den Hotelspartnern. Und ich finde, Incentive-Reisen hat einen gewissen intellektuellen Anspruch. Und auch, man muss sehr kreativ sein und muss auch gewisserweise intellektuelles Rüstzeug mitbringen, um Verständnis für solche Incentive-Konzepte zu entwickeln.
Wenn Deutsche an Mais denken im asiatischen Bereich, fällt uns, glaube ich, immer zuerst Thailand ein. Wo könnt ihr euch abgrenzen gegenüber Thailand und wo sind vielleicht auch die Vorteile in Vietnam gegenüber Thailand zur heutigen Zeit? Wo siehst du das? Wo siehst du die Vorteile?
So, Thailand und Singapur haben sich als Mais- oder Incentive-Destination sehr, sehr stark positioniert und etabliert. Inzwischen hat Vietnam als Mais-Destination entkommen. Und Vietnam punktet natürlich erstens durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch der Vielfalt an der Destination, das ist eine gute Mischung aus Kultur, Naturerlebnis, schöne Strände, aber auch pulsierendes Alltagsleben. Das ist natürlich für ein Incentive-Programm sehr attraktiv. Und ich denke, Firmen suchen einfach eine Alternative. Und die meisten Firmen kennen Thailand, kennen Singapur schon sehr gut als asiatische Destinationen. Und Vietnam ist durch bessere Flugverbindungen, immer attraktiver für Maisveranstalter.
Wenn ich jetzt an Thailand denke, denke ich, okay, ich bin Touristiker, aber denke ich jetzt erstmal an Strände und an Inseln. Bei Vietnam kommt immer noch so ein bisschen so der Kulturaspekt mit dazu. Ist das vielleicht ein Vorteil auch von Vietnam gegenüber Thailand, so ein bisschen mehr bieten zu können, so auf den ersten Blick?
Denke ich ja. Ich meine, der Begriff Authentizität ist natürlich schon sehr inflationär, aber in Vietnam kann man so noch sagen, dass dieses Aspekt, das authentische Alltagsleben noch eine große Rolle spielt. Also, auch so im Stadtbild allgemein merkt man eine gewisse ursprüngliche Lebensfreude und auch Gastfreundschaft, was auch in Thailand inzwischen verloren gegangen ist.
Jetzt erwähnst du gerade Gastfreundschaft, das habe ich eben in der Einführung schon mal so fast klischeehaft ein bisschen angedeutet. Ne? Deutsche Präzision, vietnamesische Gastfreundschaft. Du hast eben auch über die österreichische Ballkultur geredet. Erzähl doch so ein bisschen, wie dich beides geprägt hat. Also sozusagen der deutsche, vielleicht auch österreichische Präzisionsdrang plus deine vietnamesische Herkunft. Ich weiß nicht so viel über dich wie Sven vielleicht. Vielleicht kannst du auch mir und unseren Hörern so ein bisschen erzählen, wie überhaupt dieser Weg dahin zustande gekommen ist, nach Deutschland und so weiter.
Ich denke, meine deutsche Prägung oder Hunsrücker Prägung ist schon stark ausgeprägt. Und das nicht unbedingt so Freude meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in den...
Im Hunsrück?
Jawohl, in Zimmern-Hunsrück. Also ich bin damals 86 nach Deutschland gekommen als Flüchtlingskind mit meiner jüngeren Schwester und wurde dann als Pflegekinder aufgenommen. Das erste Jahr haben wir noch in Stolberg, also im Rheinland, verbracht. Und dann wurde mein Pflegevater als erster FDP-Bürgermeister direkt nach Zimmern-Hunsrück gewählt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir dann in dem Bergregion des Hunsrücks dann aufgewachsen sind.
Sehr ländlich, ganz anders als Ho Chi Minh. Vielleicht daher jetzt die Liebe zu bisschen außerhalb von Ho Chi Minh leben, oder?
Ich denke, inzwischen habe ich dir das optimale Leben, die Mischung aus deutscher Natur und Großstadtleben von Saigon. Ja.
Aber du sagst gerade dann zum Leidwesen deiner Mitarbeiter. Also gibt's also jetzt die deutsche Präzision? Oder gibt es da nochmal so einen bestimmten Hunsrücker-Ableger davon?
Gut, ich denke, einfach die Korrektheit und in gewisser Weise Zuverlässigkeit, die man von den Mitarbeitern verlangt, von sich selbst auch verlangt. Und von Anfang an Klarheit, was nicht einfach ist in so einem Umfeld wie Vietnam. Nur ein kurzes Beispiel. Ich hatte kurzzeitig einen Partner an Bord, der aber dann mit aller Selbstverständlichkeit dann Kickback von den Zyklusfahrern angenommen hat, wo er sie selber bezahlt hat. Er sagt, das geht doch nicht. Du bist Mitinhaber. Das können wir nicht machen. Also das geht auf die Qualität, auf Kosten der Qualität für unsere Kunden. Und das ist ziemlich auf Missverständnis gestoßen und bin uns auch ziemlich schnell wieder getrennt. Und auf gewisser Weise wusste ich von Anfang an genau, was ich machen will, welche Richtung wir gehen wollen, auch immer ein Learning by Doing Prozess gewesen war. Und diese Rigorosität denke ich schon sehr deutsch, dass viele das als nicht unbedingt als angenehm empfunden haben. Inzwischen muss ich sagen, ist eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre auch mit unseren Partnern und Suppliern, weil sie wissen, wo wir sind. Also wir sind einfach transparent und kommuniziert klar, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ich denke, hat sich ein kleines Ökosystem auch herausgebildet von Partnern, mit denen wir vertrauensvoll arbeiten.
Ich will noch mal einen Schritt weiter zurückgehen zum Thema Ball. Du hast gesagt, du hast sozusagen die Wiener oder österreichische Ballkultur einmal in Shanghai beobachtet und hast es dann nach Vietnam sozusagen exportiert. Was bedeutet das? Also du hast in Wien gelebt, dort studiert. Was hat dich an dieser Ballkultur fasziniert? Und wie sah der erste Ball in Ho Chi Minh? Wie sah das dann aus? Also was habt ihr da gemacht, dass ihr sozusagen deutsche große Unternehmen damit beeindrucken konntet, Bosch etc. etc. Mich doch interessiert.
Ich war schon mal tanzbegeistert. Also damals habe ich als einer der ersten Schüler im Gymnasium im Hunsrück habe Tanzschule gemacht und meine Pflegemutter, immer wenn die mich bestrafen wollte, sagte immer so, du darfst nicht zur Tanzschule. Und da habe ich dann meine Sportschuhe eingepackt und sage, ich gehe zum Badminton, aber in Wirklichkeit bin dann zur Tanzschule. Und dann in Wien war ich natürlich wie ein Fisch im Wasser. Hab die Ballsaison immer genossen. Wirte Gastlichkeit und ein bisschen das österreichische Ambiente. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und als ich nach Vietnam kam, damals schon vor 20 Jahren, war der Oktoberfest in Saigon einer der größten der Welt. Und ich hörte dann aber, dass in Shanghai seit vielen Jahren ein deutscher Ball von der AHK ausgerichtet wurde und bin dann einfach hingeflogen und sage, das schaue ich mir an. Weil Erfahrung habe ich in Wien, habe ich in Kanada damals schon bei meinem Arbeitgeber, da bei der Auslandhandelskammer in Toronto, schon bei der Organisation des dortigen Balls schon mitgeholfen. Ich werde den ersten Ball in Saigon austragen. Und wie gesagt, sehr deutsch, präzise habe ich dann generalstabmäßig den Ball organisiert, habe auch so zwei Bands aus Deutschland sogar einfliegen lassen, sogar mit einem Moderator. Ja, das war schon ein toller Abend gewesen und hat dann auch wieder stattgefunden. 2025 wurde der Ball nochmal von der AHK organisiert.
Ich will hier einmal dazu sagen, auch für dich zur Information, da bist du wahrscheinlich deutscher als ich es bin, auch in Deutschland groß geworden. Ich habe nie eine Tanzschule, also ich hatte die Option, ich habe es aber nie gemacht. Ich weiß nicht, Sven, warst du jemals in der Tanzschule? Das war ja früher so gang und gäbe, ne, in guten Kreisen.
Ich muss dazu sagen, mich hat damals die Schönste aus der Klasse gefragt, ob ich mit ihr die Tanzschule besuchen möchte. Ich empfand das damals als eine Ehre, habe natürlich ja gesagt, bis ich dann irgendwie zwei Wochen später erfahren habe, ich war Nummer 7 oder Nummer 8, den sie gefragt hat. Und war dann der einzige Dumme, der ja gesagt hat. Aber ja, damals habe ich dann tatsächlich diese klassischen Tänze einmal alle durchgegangen. Es gab auch einen Abschlussball. Ja, mehr oder weniger erfolgreich, sage ich mal so. Und ich kann heute gar nichts mehr.
Ich kann euch trösten, Männer. Ich denke, Tanzen gehört nicht zu den Qualitäten deutscher Männer. Die meisten können Foxtrott und damit müssen die Ehefrauen auch zufrieden gehen, denke ich.
Danke für die Absolution.
Humor, Tanzen, nicht so durch.
Ja, wie gesagt, meine mein Berufswunsch war, seit der 7. Klasse Diplomat zu werden, aber ich wurde ja nicht eingedeutscht, als ich Abitur machte. Daher habe ich erstmal studiert. Insofern habe ich gesagt, muss mich vorbereiten mit Tanzen und Französisch und Geschichte, solche Geschichte, das gehört dazu.
Aber normal, also ich war ja jetzt schon ein paar Mal in Vietnam. Ich habe selten auch vietnamesische Männer irgendwie Wiener Walzern tanzen sehen oder Foxtrot oder Cha-Cha-Cha und wie die alle heißen.
Musst du nur in den Park gehen, so
abends, ja, stimmt. Ja,
in gut, den Park, ja, okay. Wie ältere Herrschaften. Aber wie gesagt, German Quality available in Vietnam.
Also interessant wirklich, weil diese Verbindung von Tanzen und Diplomatie. Interessanterweise mein deutscher Großvater, der war in Wien Diplomat in den 60er Jahren. Und ich glaube tatsächlich, dieser Begriff diplomatisches Parkett kommt auch wirklich davon, dass als sozusagen Hochzeiten der Diplomatie vom 19. Jahrhundert anfängt, tatsächlich viel Diplomatie halt auch in Ballsälen stattgefunden hat. Und dieser Begriff, also du wärst vielleicht ganz gut vorbereitet gewesen mit dem Wiener Walzer. Aber na gut.
Kommen wir mal zurück zu Terra Verde und dem Unternehmen. Es ist ja quasi im Namen der Firma Terra Verde, ne? Spiegelt ja euer persönliches Engagement auch oder ökologisches Engagement.
Sven, ganz kurz, magst du kurz Terra Verde erklären, was das bedeutet auf Italienisch?
Wir haben doch einen Spezialisten. Also warum fragen
ich
wir
wollte dich nicht? Bloß, ich wollte dich bloßstellen.
Ja? Was heißt Terra? Was heißt Verde? Hä? Weißt du das?
Hä? Ich weiß das ja.
Ich auch. Was heißt Verde?
Hä? Grüne Erde.
Grün? Okay, sehr gut. Sehr gut, Andi. Hast deine Hausaufgaben gemacht. Genau. Wie spiegelt sich das bei euch wieder? Also gibt es Initiativen, gibt es spezielle Produkte, die das bei euch widerspiegeln?
Ja, denke ich schon. Von Anfang an, wie gesagt, Green Earth, grüne Erde, hab sehr gut gepasst zu den Produkten, die wir da mal angeboten haben. Also von so Soft Adventures, mehrtägige Erlebnis- und Begegnungsreisen auf Rad, wobei das Radfahren nur Mittel zum Zweck war, einfach um Begegnungen zu ermöglichen. Und dieser Begriff der Nachhaltigkeit, damals habe ich schon viel gelernt von Forum Anders Reise und den damaligen Partnern, die da sehr aktiv waren. Und das war natürlich in Vietnam noch ein neues Konzept und haben wir dann versucht, so gut wie möglich das einzubauen und zu integrieren in unsere Reisekonzepte. Also heute ist einfach, wir sagen, okay, wenn wir Produkte entwickeln, es gibt Produkte, die wir nicht anbieten wollen, weil wir das nicht für sinnvoll erachten.
Aber kannst du ein Beispiel geben?
Bitte?
Kannst du uns ein Beispiel geben, was ihr zum Beispiel nicht machen würdet?
Zum Beispiel, die ganze Zeit nur im Flugzeug von A zu B zu fahren, so denke ich, wenn wir die Möglichkeit haben, sagen wir, okay, die bei der konzeptionellen, bei der logistischen Planung der Reise möchten wir so viel wie möglich, also mal mit Zug und also mit Bahn, mit verschiedenen Verkehrsmitteln bevorzugen. Zum Beispiel, ich möchte keine Motorradreisen anbieten, wo ich das Gefühl habe, passt nicht richtig ins Konzept bei uns.
Dabei muss man ja dazu sagen, wahrscheinlich vor 20 Jahren war grünes Reisen sehr viel komplizierter als heute, oder? Heute gibt es ja auch vielleicht auch ein bisschen auf Druck von den großen Reiseveranstaltern, muss ein Hotel nachweisen, dass das ein bisschen grüner geworden ist und nachhaltiger wirtschaftet. Ich glaube, das war ja am Anfang oder vor 20 Jahren wahrscheinlich in Vietnam auch eigentlich überhaupt gar kein Thema, oder?
Richtig. Und ich denke, bis heute noch ist das ein großes Manko. Einerseits versprechen Reiseveranstalter, dass sie ihre Reise nachhaltig anbieten wollen. Mit einer Ferndestination wie Vietnam ist immer ein Manko oder ein sehr ambivalent. Das sehe ich nach wie vor so. Ich denke, es geht uns mal darum, das so gut wie möglich umzusetzen. Das Versprechen der Veranstalter, auch das, was wir den Kunden versprechen wollen, so dass wir so mal Community-Based Tourism, also ein bisschen der Projekte, wo wir merken, okay, das ist sozial auch nachhaltig, da kommen den Destinationen oder die Ortschaften oder den Menschen, die wir begegnen, auch zugute. Hm.
Du hast gerade schon das Forum Andersreisen erwähnt, grundsätzlich eure nachhaltige Einstellung zu den Dingen. Partizipiert ihr also wirklich auch an diesen ganzen Nachhaltigkeitskriterien? Also unterwirft ihr euch auch sozusagen diesen hohen deutschen Ansprüchen, das alles dokumentieren zu müssen und sozusagen nachzuweisen, dass ihr auch wirklich nachhaltig agiert? Oder ist das in Vietnam noch nicht so etabliert? Also wie geht ihr damit um? Wir sind da ja sehr, sehr in Deutschland mit diesen ganzen Nachhaltigkeitskriterien sehr, sehr stringent. Firmen werden zertifiziert. Es gibt, wie schon erwähnt, das Forum Andersreisen. Wie geht ihr als eine, in Anführungsstrichen, kleine DMC in Vietnam damit um?
Einerseits sehen wir, dass sich vieles bewegt über die letzten 20 Jahren. Andererseits sehen wir aber auch konzeptionell, dass dieser Nachhaltigkeit-Diskussion irgendwie stecken geblieben ist, dass wenig mit Substanz erfüllt ist. Ich sehe mehrfach, wir bekommen natürlich Fragebogen von unseren Partnern, um dokumentieren, dass wir bei der Auswahl von Hotels, von Partnern bestimmte Kriterien erfüllen. Ist auch gut so, und das allein durch die Kommunikation mit den Hotels, mit den Leistungsträgern, wird das auch signalisiert, das ist wichtig, und das wird von den Kunden auch verlangt. Und ich denke, inzwischen hat sich viel, viel getan. Also Sven kann sicher bestätigen, Vietnam hat sich in vielen Hinsichten auch positiv entwickelt. Allein zum Beispiel, um Beispiel zu nennen, in Deutschland bedarf es einer EU-Richtlinie, um Plastikstrohhalme mal zu verbieten. In Vietnam hat der Markt sofort reagiert, obwohl staatliche Vorkehrungen oder Vorgaben nicht gab. Plastikstrohhalme durch Mehl oder Papier, Strohhalme oder Grashalme ersetzt. Und inzwischen hat sich viel getan, auch was Plastikmüll angeht. Wir sehen, dass Vietnam auf einem guten Wege ist.
Hm. Ich habe auch jetzt gehört, es soll in Zukunft, also für Hanoi habe ich es gehört, dass es nur noch E-Roller geben soll, die in die Stadt reinfahren dürfen. Also auch da tut sich dann einiges. Weil gerade große Städte, Ho Chi Minh, Hanoi, naja, leiden halt schon ein bisschen auch unter Verkehr und natürlich dann unter der Verschmutzung. Also man versucht was zu tun.
Ich meine, es ist ja auch sehr positiv, wenn der Markt bestimmte Ansprüche hat und dann sozusagen die Destination da relativ organisch drauf reagiert. Ich habe vor ein paar Jahren vielleicht als Negativbeispiel, nicht über Vietnam, sondern generell über die deutschen Ansprüche, versucht, Destination Usbekistan in Deutschland an den Markt zu bringen, B2B an Reiseveranstalter. Und die DMC, für die ich gearbeitet habe, war nicht in 100%ig usbekischem Besitz, hat aber 100% Usbeken eingestellt, sehr nachhaltig agiert, aber aufgrund der Tatsache, dass es einen Partner gab, der nicht Usbeke war, haben viele deutsche Reiseveranstalter abgelehnt und haben gesagt, mit euch dürfen wir nicht arbeiten, das ist gegen die Nachhaltigkeitskriterien. Ne? Obwohl alles andere nachhaltig war, aber es war halt ein deutscher, österreichischer Mitbesitzer in der DMC. Das hat so ein Ausschlusskriterium, das dümmste Ausschlusskriterium, was ich mir vorstellen kann. Das heißt, eine DMC wurde einfach aufgrund eines Kastens in einem Formular sozusagen exkludiert von Teilhabe. Und das sind so Geschichten, wo ich manchmal denke, die deutsche Nachhaltigkeit und wie man sich das vorstellt, ist wirklich teilweise wirklich also lächerlich geworden. Ne? Deswegen fragte ich nach, ne, wie ihr damit umgeht, wenn das wirklich so inhaltsentleert wird und wirklich nur noch um das Checken von Boxen geht.
Da bin ich auch sehr deutsch, immer großmäulig, was Diskussionen angeht, dann, dass ich auch unser Partner sehr, konfrontativ darauf anspreche und sage, ja, meinen wir das wirklich ernst? Ist das realistisch, was wir da realisieren wollen? Und die ganzen Kriterien sind teilweise grobschächtig und auch nicht mehr zeitgemäß. Ich denke, es bedarf ein neues Bewusstsein, auch im Tourismus, und um Nachhaltigkeitsaspekt viel ernster zu nehmen und das auch ein Bestandteil diesen Lebensbereich sein wird.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du euer zweites großes Standbein ist die USA. Siehst du da irgendwie einen großen Unterschied? Also ticken die die Amerikaner genauso wie die Deutschen oder die Europäer? Oder siehst du da irgendwie doch die Deutschen so ein bisschen als ein bisschen komplizierter? Oder wie ist das? Gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Oder es wird mehr nachgefragt aus Deutschland oder aus Amerika? Oder wie ist das?
Ich denke, das Thema wird von amerikanischen Kunden nicht so stark thematisiert. Kritisch muss dazu sagen, über Jahre habe ich für unterschiedliche Veranstalter, Partner in Deutschland nachhaltige Reisekonzepte konzipiert, die wirklich überzeugend sind. Erstens, ich denke, wenn es um das Bezahlen geht, dann meinen unsere deutsche Gäste gar nicht so ernst. Das heißt, man ist zwar für Nachhaltigkeit, aber man meint immer, nachhaltig ist gleich billig. Darf gar nicht mehr kosten, weil gewisse Reiseverläufe, wenn die nachhaltig sind, darf auch mehr Aufwand, das bedarf auch mehr Organisation und man will auch, dass es was bleibt in den jeweiligen Ortschaften. Also das ist eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Wohlwollen und der Überzeugung und dem tatsächlichen, also Verhalten, was mal Kaufentscheidung angeht. Die Amerikaner sind entspannter diesbezüglich und in direkten Gesprächen mit unseren eigenen Kunden. Ja. Bei den Deutschen merkt man eine gewisse Rigorosität und man hat eine sehr klare Überzeugung, was richtig und was nicht. Natürlich darf man nicht darauf eingehen, wie das denn, wenn sie ihre Joghurtbecher auswaschen und das wird dann dort kommen, dann alles irgendwo dann im Müll, doch, das ist alles zusammen. Also gesagt, der große Unterschied ist, dass ich meine, die amerikanischen Gäste sind etwas entspannter mit solchen Themen. Muss auch nicht unbedingt positiv sein. Also ich denke, deutsche Veranstalter machen großen Druck bei den DMCs, bei den jeweiligen Destinationen, damit wir bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Mir ist auch wichtig zu sagen, Vietnam ist ein Land in Entwicklung, ja. Alles bedarf es Zeit. Was in Vietnam, was in Deutschland schon mit den Grünen und später mit Forum Anders Reisen über 20, 30 Jahre ein bestimmtes Bewusstsein entwickelt wurde. Was hat man wirklich erreicht inzwischen? Noch nicht viel. Und wenn man auf einmal mit diesem hohen Standard, hohe Erwartung an einer Destination wie Vietnam oder Usbekistan geht, dann denke ich, muss man mit gewissem Empathie oder Einsicht und Geduld die Destination unterstützen.
Da hast du ja drei, kann ich ganz kurz, das sind ja nicht gerade die drei prinzipiellen Tugenden, ne? Geduld, was sagtest du? Ich kann daran denken, das ist ja wirklich das, was wir Deutschen eigentlich nicht mitbringen, ne? Wenn es um Entwicklung geht.
Genau das wollte ich fragen. Also merkst du, dass es deine Partner vor Ort aus Vietnam manchmal auch nervt, dass du dann halt irgendwie sagst, ja, sorry, ich habe hier halt deutsche Gäste und die legen halt darauf Wert, ob du welche Strohhalme du nutzt oder wie oft das Handtuch gewechselt wird und sonst irgendwas oder wohin das Geld fließt oder wer der Inhaber dieses Hotels ist oder des Suppliers. Merkst du so, lass mich in Ruhe, wir sind gerade im Aufbruch und das ist irgendwie ein Thema, was uns jetzt hier eigentlich vor Ort noch gar nicht interessiert, also oder weniger interessiert. Ich meine, selbst wir Deutschen haben ja im Moment sind wir in einer Phase, wo dieses Thema die meisten Deutschen nervt. Ne? Also Nachhaltigkeit und grün werden wie ist das in Vietnam?
Ich finde, die Hotelspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, sind eher entspannt. Also die nehmen schon alles auf. Die Vietnamesen sind sehr lernfähig und die reagieren sehr schnell, sind auch gute Unternehmer. Und wenn die mir sagen, gut, unsere deutschen Gäste sehen nicht so gern, wenn die Butter verpackt, also Plastik verpackt ist und so weiter. Und irgendwann lernen sie das. Irgendwann merken sie, geht man in ein Hotel und alles.
Aber sie darf auch nicht zu hart sein. Bei der Butter, da gibt es immer Diskussionen am Frühstückstisch.
Also, wir möchten unsere deutschen Mitmenschen ja nicht so schlecht machen, gell? Ich denke, man reagiert darauf, aber auch aus ästhetischen Gründen präsentiert man Dinge, auch nachhaltiger mit Bananenblättern oder wie auch immer, finde ich, hat sich viel getan. Und wenn man ihnen noch dezidiert sagt, ja, guck mal hier, die bestimmte Zertifizierung wird gerne gesehen, oder wenn ihr so Gemüse selber anbaut und so weiter und so fort, wäre sehr gerne genommen. Unsere Gäste sind sehr kritisch und sie fahren bei uns nach, und daher möchten wir auch gerne euch als Partnern nahelegen, bestimmte Dinge zu machen, das kommt euch zugute auch. Ja.
Ich will nochmal auf Amerika zurückkommen. Ne? Also ich denke gerade kulturhistorisch natürlich Vietnam und Amerika eine sehr lange, schwierige Geschichte, die aber eigentlich auch immer wieder positive Ausgänge hatte. Ne? Seit Ende des Krieges, Mitte der 70er Jahre, glaube ich, so die Annäherung zwischen Vietnam und den USA war eigentlich eine sehr positive Geschichte insgesamt. Ne? Also gerade von vietnamesischer Seite, also eigentlich unglaublich, wie offen Vietnam in den Jahrzehnten danach auf die USA zugehen konnte. Aber auch touristisch, glaube ich, du hast gesagt, die Amerikaner sind da sehr entspannt. Also jetzt gerade vor dem Hintergrund der Zollpolitik von Donald Trump, den USA, der Tatsache, dass Amerika für dein Unternehmen auch sehr wichtig ist. Wie nimmst du diese Entwicklung gerade wahr? Sind die Amerikaner auch preislich etwas entspannter? Also, oder ist das für euch ein riesiger Kopfschmerz, dass sozusagen jetzt Dinge auch teurer werden für Amerikaner, die nach Vietnam reisen?
Im Großen und Ganzen, aber über die Jahre muss ich sagen, dass was Preise angeht, sind Amerikaner am angenehmsten zusammenzuarbeiten. Also da ist dass der deutsche Markt viel preissensibler als der amerikanische. Und da wir nicht mit indischen Gästen arbeiten und so weiter und so fort, ich glaube, mit dem deutschen Markt hat man schon eine der härtesten Märkte. Unter anderem, weil die Konkurrenz auch groß ist, aber auch weil die deutsche Gäste natürlich durch Geiz ist geil. Ja, natürlich auch viel kaputt gegangen ist. Ich denke, daran sind wir Touristiker auch selber schuld. Über Jahre, bis zur Pandemie, denke ich, hat man über Aldi und andere Discounter Vietnam zum Spottpreis angeboten, was, denke ich, weder nachhaltig ist, noch hat es dem Markt, der Destination gut getan.
Wir haben das Thema Nachhaltigkeit jetzt durch, was ja fast immer irgendwie ein Thema wird, leider. Nein, ist wichtig.
Leider.
Ich sag nicht leider, das schneide ich. Nein, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, und ja, da gibt es immer eine große Diskussion drüber. Eine andere Diskussion, die ich aufmachen möchte, ist das Thema Overtourism. Vietnam hat ja wirklich wunderschöne Highlights, die man auf einer Reise sehen muss. Ne? Ich denke da an Ha Long Bay, eine fantastische Landschaft, die es da zu sehen gibt, und natürlich auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ich denke an Hoi An, was ich immer noch, ne, als eine der schönsten Städte von ganz Südostasien empfinde. Also was heißt Stadt? Das ist ja eigentlich eher ein kleines Dorf, eine Altstadt. Muss halt allerdings auch sagen, ich war jetzt die letzten Male da so ein bisschen öfters da, es ist schon sehr voll. Also es sieht schon wirklich so aus. Also es ist schon wirklich so an der Grenze, dass es noch Spaß macht. Aber wenn da jetzt noch viel mehr da sind an einem Samstagabend, das ist auch schon anstrengend, da durchzulaufen. Was sind eure Lösungen für diese beiden Probleme? Ich habe jetzt nur zwei Highlights aufgearbeitet, aber ich glaube, das sind so die schlimmsten. Was sind eure Lösungen dafür?
Ich denke, Overtourism ist ein reales Problem. Es ist sogar auch in Vietnam angekommen. Du hast ja Ha Long Bucht und das pittoreske Städtchen Hoi An erwähnt. Inzwischen hat das ein Ausmaß angenommen, was, sagen wir mal, schon sehr kritisch ist. Und für viele Kunden, also viele unseren amerikanischen Kunden zum Beispiel, nehmen wir die Ha Long Bucht ganz aus dem Programm raus.
Okay.
Wenn wir in der Beratung merken, okay, da die Sehen gehört, ist sehr touristisch geworden, und wir können gewisse Authentizität und so weiter nicht wirklich garantieren. Wir sagen, okay, wenn Sie wirklich diese Hotspot vermeiden möchten, würden wir das auch nicht empfehlen. Wir bieten Alternative an, anstatt die Ha Long Bucht in die trockene Ha Long Bucht, wo es weniger überlaufen ist, oder nach Mai Châu zum Beispiel. Also auch für Gäste, die bereit sind, so Second Tier, also nach mal auf eine zweirangige Destination kennenzulernen. Ich sage, okay, wir möchten nicht unbedingt die Highlight kennenlernen, dann versuchen wir, so solche Hotspots zu vermeiden. Aber leider ist es so, wenn man einmal in Vietnam ist, möchte man dann dort solche Ortschaften sehen. Und da gesagt, ach so, mit dem muss man die Gäste beraten und sie darauf vorbereiten, dass die Halong-Bucht nicht mehr so idyllisch ist, wie es mal war. Und wenn Sie, sag mal, jenseits der touristischen, also mal Rennstrecke das erleben möchten, sollen Sie doch 2 Nächte oder 3 Nächte gleich einbauen. Dann können wir Sie dann auch in abgelegene Regionen der Halong-Bucht bereisen.
Darf ich nachfragen, weil das interessiert mich schon, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dieses Konzept von Overtourism doch ein sehr in Anführungsstrichen westlich geprägtes Konzept ist. Nehmen Vietnamesen, der in Anführungsstrichen Durchschnittsvietnamese in Vietnam, der einen normalen Job hat, ein normales Leben führt, nimmt der Durchschnittsvietnamese, so blöd das klingt, nimmt er diesen Overtourismus auch wahr? Weil ich kann aus China berichten, wo ich lebe, das ist natürlich ein ganz anderer Markt, aber der Binnentourismus ist geprägt durch einen auch gewollten Massentourismus. Und ich glaube, der Durchschnittschinese, dem ist dieses Konzept Overtourism völlig fremd. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es einfach so ein Konzept ist, was von deutschen oder westlichen Märkten halt benutzt wird, weil sie sich halt Authentizität anders vorstellen als ein Ort, wo ganz viele Leute hinreisen möchten. Also eine gewisse Exklusivität, die man aber zu einem nicht exklusiven Preis haben möchte. Wie nimmt man das in Vietnam wahr? Ist das etwas, was Vietnamesen auch negativ bewerten, oder ist das eigentlich gar kein Thema? Bin ich wirklich ganz neugierig. Ja?
Ich denke, das stimme ich dir zu. Also für die Bevölkerung selbst spielt das keine Rolle. Auch für die Tourismusplaner ist das auch noch kein wichtiges Thema. Overtourism, wie aus westlichem Verständnis, also meistens wird das thematisiert, weil die Bevölkerung in den jeweiligen Städten, sag mal, gegen den Touristen opponieren. Sie sehen den Tourismus einer Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität und so weiter. In Vietnam ist nicht der Fall. Also erstmal die Bevölkerung sind genuin gastfreundlich, und auch in den Ortschaften, wo der Tourismus geballt auftaucht, wie in Hoi An oder Halong-Bucht, da merkt man erstens kein Widerstand in irgendeiner Weise seitens Bevölkerung. Zweitens, die kennen ja die asiatische Mentalität, man fühlt sich sehr wohl in der Masse. Also Hoi An ist natürlich sehr gut frequentiert, vor allem von koreanischen und asiatischen Gästen insgesamt, weil die Zahl der europäischen Gäste oder amerikanischen Gäste echt noch minimal, also vernachlässigbar. Also das ist überlaufen zu bestimmten Jahreszeiten oder Tageszeiten, vor allem durch asiatische Kundschaften. Aber die Bevölkerung selbst oder die Asiaten und die Vietnamesen selbst empfinden das nicht so als negative Overtourismus, was immer eine negative Konnotation hat.
Das heißt, man sieht selbst auch die positiven Effekte für das eigene Land. Ne? Also Overtourism hat ja in seinen Wurzeln auch was Positives, bringt Devisen ins Land, Menschen und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Wir sagen so Overtourism es hängt halt davon ab, ob die Bevölkerung es annimmt oder auch nicht. Ja. Sehr interessant. Ja.
Ich war ja dieses Jahr, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal in Vietnam, vielleicht 3 Mal. Was mir aufgefallen ist, okay, ich liebe die Gegend zwischen Da Nang und Hoi An. Also die finde ich einfach fantastisch und eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, tolle Infrastruktur, gute Hotels, gute, auch Airbnbs, sehr gutes Essen, ich liebe Seafood. Das ist wirklich ein Paradies auf Erden, mich dort zu sein. Was mir aber auffiel, ist schon, da wird sehr viel im Bereich Luxus investiert. Und ich glaube auch in ganz Vietnam, ne? In Hanoi gibt es jetzt ein Capella Hotel. Ne? Die gibt es auch nicht überall auf der Welt. Es gibt ein Sofitel Legend Hotel. Da gibt es, glaube ich, 5 Stück auf der Welt von. Wie baut sich dieser Markt auf in Vietnam? Da wird gerade richtig investiert, oder? Also man will da schon schaffen, alle was zu bieten, und auch dem Hochpreisigen, und Golfplätze werden gebaut, glaube ich, noch und nöcher. Das ist schon gerade so eine Strategie oder ein Trend in Vietnam, oder?
Ja, das ist so ein klarer Trend zu erkennen. Ich denke auch, ist auch nachvollziehbar. Jede Destination versucht so, sagen wir mal, durch Diversifikation unterschiedlicher Zielgruppen anzusprechen. Und Vietnam zieht gerade nach mit Luxusprodukte, mit Luxushotels, was auch wichtig ist für eine Destination. Und insgesamt, Vietnam ist ja ein Emerging Destination. Ein Land, das noch, sagen wir mal, touristisch noch nicht so bekannt ist. Weil unter anderem dadurch verschuldet, weil das Land selbst wenig in die Vermarktung des Landes investiert. Und der Luxussegment wird an Bedeutung zunehmen. Und das ist auch wichtig, um bestimmte Zielgruppe anzuziehen. Ja, was bisher Thailand so sehr gut macht und Vietnam, wenn sich Vietnam als Alternative in Südostasien für ein globales Reiseklientel etablieren will, muss Vietnam infrastrukturell immer nachgebessert werden. Spielen Luxusprodukte, auch Luxusbrands eine große Rolle, weil die Vermarktung einer Destination, einer wie Da Nang oder das Lande wie Vietnam, zum großen Teil auch über solche internationale Marken funktioniert. Deshalb greift man schon mal die Diskussion in Deutschland zu kurz, was Nachhaltigkeit angeht, dass man sagt, ja, man nachhaltig zu sein, darf man eigentlich nicht bei internationalen Ketten buchen, sondern nur bei den lokalen Hotels und Partnern. Das ist zu einfach dargestellt, weil ich denke, auch internationale Marken investieren in Human Resources, ja, in die Ausbildung der Mitarbeiter und schafft auch Arbeitsplätze vor Ort und so weiter und so fort.
Wie definiert ihr denn Luxus? Also wenn zu euch jetzt jemand kommt, hey, ne, Geld spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber ich will wirklich Vietnam kennenlernen, wie man es jetzt nicht auf einer Reise von, ich will jetzt keinen Namen nennen, von Reiseveranstaltern, aber was sagt ihr dann, okay, das ist was Besonderes? Wie definiert ihr das?
Mein eigener Verständnis von Luxus ist entspricht nicht vielleicht nicht unbedingt der traditionellen Verständnis von Luxus. Ich denke, Luxus heute allein eine intakte Natur erleben zu dürfen. Und wenn man in Vietnam mal individuell mit einem eigenen Guide, mit einem Fahrer, sagen wir, in Ortschaften, in Gegenregionen reingeht, wo man unmittelbar, also man mit Menschen in Kontakt treten kann, also der Guide idealerweise spielt als Kulturvermittler, so, sag mal, irgendwo transformative Begegnungen zu ermöglichen. Das, denke ich, ist eigentlich ein Luxus. Dass man in sehr stilvollen Hotelresort übernachten darf und oder kann, ist natürlich wichtiger Bestandteil davon, aber das ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Ja? Also eine Luxusreise, wie ich verstehe, ist, bedarf in gewisser also Individualität, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können heute, obwohl es in einer sehr globalisierenden Welt, noch Dinge erleben, die sie als individuell erleben. Dass sie also Begegnungen oder Erlebnisse mitnehmen können nach Hause, was sie auch weiter inspirieren oder wo sie das Gefühl haben, hat mein Bewusstsein oder meine Denkweise verändert oder hat mein Leben bereichert. Denke ich, das ist das, was die Menschen suchen, auch so und auch bei den Luxusreisenden.
Welcher Ort in Vietnam inspiriert dich denn? Also was ist so ein Ort, wo du sagst, egal wie oft ich hier hinkomme, der macht was mit mir?
Ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen. So jahrelang habe ich gedacht, also da, vor 20 Jahren habe ich versucht, Ha Giang zum Beispiel zu, also mal bei den Reiseveranstaltern also zu vermarkten. Und man hat auch versucht, aber in Ha Giang, also ein Ort nördlich von Hanoi, sag mal, so in Reiseverläufe zu integrieren, ist nie gelaufen. Und heute, seit in den letzten Jahren, ist Ha Giang so im Kommen durch die Backpackers und so weiter. Das ist eine wunderschöne Region, unglaublich nette, freundliche Menschen, Einheiten, also Minderheiten, die dort leben. Das ist wirklich eine idyllische Welt. Und inzwischen ist die Region wesentlich mehr touristisch erschlossen. Aber vergleichbar zu anderen etablierten Destinationen wie Halongbucht oder Hoi An, finde ich, Ha Giang ist also oder Mai Chau, The Bulung sind Ortschaften, so, wo ich das Gefühl habe, da erlebt man noch das ursprüngliche Vietnam. Da ist die Urbanisierung noch nicht so fortgeschritten. Gibt auch negative Beispiele wie Sapa und so weiter und so fort, wo ich denke, die Menschen reisen dahin und empfindet nur ein gewisses Bedauern, dass es leider nicht die Entwicklung so schnell gelaufen ist, auch in die falsche Richtung.
Und außerhalb von Vietnam, was ist dein Lieblingsort? Wo lässt du dich außerhalb Vietnams inspirieren? Im Hunsrück?
Simmern ist im Herzen Europa, natürlich. Ach gut, ich bin wenn ich selber reise, bin ich gerne in den Städten, also einfach so durch die Städte wandern und so weiter. Wien gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. In Indochina muss ich sagen, Luang Prabang ist ein Ort, wo ich immer wieder hin, wo ich mich immer zieht, hat die immer noch eine gewisse Seele.
Schön, und ja.
Im Großen und Ganzen denke ich, die drei Länder Vietnam, Laos, Kambodscha haben ihre Ursprünglichkeit und ihren Charakter noch beibehalten. Und ich denke, hoffe, dass es noch eine Weile so bleibt. Aber Luang Prabang und Laos hat natürlich noch einen gewissen Zauber. Also Myanmar ist eigentlich mein Lieblingsland. Leider ist inzwischen, kann man noch nicht mehr bereisen. Aber sobald wieder möglich ist, werden wir unsere Agentur dort wieder aktivieren, weil ich denke, das ist ein Land, das viel zu bieten hat, auch spirituell und mit Blick auf transformatives Reisen, also ein Reisen, wo die Menschen sich inspiriert und transformiert fühlen. Da arbeiten wir sehr stark daran, solche Reisekonzepte mehr in den Vordergrund zu stellen oder in ein Reiseerlebnis so gut wie möglich zu integrieren.
Ich glaube, von Myanmar werden wir nächstes Jahr noch viel Positives hören, touristischer. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, da wird sich einiges tun, ne? Ganz schnell.
Hoffen wir, dass es möglich ist oder dass die Berichterstattung auch anders ist. Genau. Eine letzte Frage. Ihr feiert dieses Jahr 20-jähriges Bestehen. Glückwunsch dazu. Was ist geplant? Gibt es irgendwas Großes, was ihr geplant habt? Oder
Sven lädt sich gerade selbst ein.
Ja, genau. Wenn ihr eine Party macht, einen Ball oder sowas. Ne?
Erstens möchte ich euch ja nicht in die unangenehme Situation bringen, einen Foxtrott aufkriegen zu müssen.
Okay. Danke.
In der Tat wollen wir irgendeine Art Party organisieren, wo man wieder tanzen kann, so Abba-Musik, wie auch immer. Jetzt im September haben wir ein Jubiläum Kreuzfahrt geplant, 14. bis 16. Herzlich eingeladen, Sven, Andi, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ja, das Konzept dahinter ist, ich habe 2019 ein Themenkreuzfahrt auf dem Mekong kuratiert. Also die Idee ist quasi eine Art Davos en Miniature, ein kleiner schwimmender Think Tank zu konzipieren. Und es ist auch sehr gut gelaufen, 2019. Und wollte endlich noch mal wiederholen, als hätte die Pandemie gekommen. Und seitdem haben wir nicht mehr wieder keinen neuen Anlauf versucht. Aber mit der Jubiläumkreuzfahrt ist quasi der Auftakt, um dieses Konzept wieder aufzunehmen. Bisschen, sagen wir mal, Menschen zusammenzubringen, die gerne diskutieren, die gerne an bestimmte Konzepte arbeiten, Zukunft des Reisens, wie auch immer. Ein bisschen so intellectual bullshitting. Ich denke einfach, wenn man einen Raum schafft, um interessierte, intellektuell neugierige Menschen zusammenzubringen, ergeben sich sehr interessante Gespräche. Und das ist auch mein Anliegen. Ich denke auch ein bisschen auf den Luxus, den man sich leisten kann nach vielen Jahren als Unternehmer, dass man macht etwas, was eine erfüllende Symbiose darstellt zwischen dem privaten Leben, beruflichen Leben, den intellektuellen Interessen. Und das kommt alles zusammen, sowohl Tourismusentwicklung, auch die Frage, so, ja, wo geht das Ganze hin? Die Themenkreuzfahrt, die wir 2019 gemacht haben, haben wir unter dem Motto Asia Europe Strategy gestellt. Also sehr aktuell eigentlich. Also Geopolitik, Ökonomie, wie geht es weiter? Wie wird die Entwicklung in Südostasien beeinflussen? Wie sieht die Welt demnächst aus, wer die Zukunft sehr asiatisch aussehen wird. Ja, wie wirkt das aus auf unser alter Kontinent? Wo spielen wir noch als Deutsche noch eine Rolle? Also einfach in den Tellerrand hinaus schauen, und das geht über den Tourismus hinaus. Es geht mir um Begegnungen und Gespräche.
Sehr interessant. Du hast gesagt Intellectual Bullshitting. Das ist aber nicht der Name der Kreuzfahrt.
Ein Bestandteil davon.
Ich glaube, zumindest bei einem deutschen Publikum kommt das ganz gut an. Wir haben da eine Podcast-Karriere draus gemacht, ne, Sven?
Ja.
Von daher, ja, sehr spannend, lieber An. Ich habe den Eindruck, wir werden dich sicher nochmal bei uns im Podcast zu Gast haben. Wir haben heute einige Themen angeschnitten, haben dich ein bisschen kennengelernt, aber ich glaube, wir müssen dich nochmal einladen und ein bisschen in diese Themen tiefer einsteigen. Hat mir viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Dankeschön.
Meinerseits, danke.
Alles Gute, Gratulation zum 20-jährigen Jubiläum und bin mal gespannt, wie das zumindest für dein deutsches Publikum mit dem über den Tellerrand schielen würde. Das machen wir Deutschen ja gerne, aber ganz oft gefällt uns das auch nicht immer zwingend, was wir dann auf der anderen Seite des Tellerrands sehen. Also bin gespannt, wie wir mit dieser asiatischen Zukunft umgehen werden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ne?
Vielen Dank. Bei mir eine
Danke Freude. Dir lieber An, und ich werde jetzt erstmal Foxtrot lernen. Just in case. Nur was man doch irgendwie brauchen würde. Wer weiß, was passiert.
Ja, Jen, vielen Dank. Mein Traum mit dir auf einem vietnamesischen Kreuzfahrtschiff, du und ich zusammen Foxtrotte.
Das in den Sonnenuntergang.
Das wird der Tag, an dem wir anfangen, unseren Podcast auch in Videoform zu veröffentlichen.
Was spricht dagegen, hin und weg am Mekong? Einfach mal.
Du verstehst uns. Nach nur einer Stunde verstehst du uns. Also, danke dir. Alles
Vielen
Gute.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke für den guten Flug.
Dankeschön.
Tschüss.